freue mich, dass heute Morgen so viele da sind. Schön, so wenig blaue Stühle zu sehen, die leer sind. Freut mich sehr. Ich möchte an dieser Stelle einfach auch ganz herzlich danken. Danke, dass ihr die Mühe auf euch genommen habt, diese Woche zu organisieren. Danke für die Einladung. Danke für all diejenigen, die so viel investiert haben in den letzten Tagen. Ja, danke vielmals. Heute kommen wir jetzt also zum letzten Vortrag. Zugleich ist es auch eine Predigt. Lebensfreude, die nicht vergeht. Lebensfreude, oder ich sage einmal Glück, ist ja das, was sich eigentlich jeder Mensch tief im Innersten wünscht. Im Lexikon der Ethik habe ich folgende Aussage gefunden. Glück ist ein äußerstes und letztes, nach dem der Mensch strebt. Obwohl alle Menschen nach Glück verlangen, ist die nähere Bestimmung des Glücks höchst unterschiedlich. Und dann führt das Lexikon aus, wo die Menschen das Glück suchen. Die einen suchen es im Reichtum, andere in der Macht, andere in der Freundschaft, der Liebe, wissenschaftlicher Forschung, Kunst, Meditation. Ich habe dann überlegt, wenn man die Umfragen ein bisschen liest, wo suchst du den Sinn vom Leben, geben die meisten auch noch an. Im Erfolg, erfolgreich sein, schulischer Erfolg, beruflichen Erfolg, familiären Erfolg. Andere suchen den Sinn vor allem in einer geborgenen, wunderbaren Familie. Oder auch in der Gesundheit, Hauptsache gesund. Der Blaise Pascal, vielleicht kennt ihr den, sonst schaut ihr heute Meteor, er ist wieder vom Hektop Pascal. Das ist der... Der ist schuld, dass man dem Pascal sagt. Der Blaise Pascal, der hat einst folgende Aussage gemacht. Alle Menschen streben nach Glück, es gibt dabei keine Ausnahme. Auch wenn sie dabei unterschiedliche Mittel anwenden, streben sie alle auf dieses Ziel hin. Und dann nennt er ein Beispiel. Das Beispiel von dem, der Selbstmord macht. Auch der macht das darum, um glücklicher zu sein nachher. So der Blaise Pascal. Aber wer ist jetzt wirklich glücklich? Wissenschaftlich gesehen ist ja das ganz einfach. Es ist derjenige glücklich, der eine möglichst grosse Ausschüttung von den Glückshormonen erlebt. Endorphin, Serotonin, Dopamin, Oxytocin und ja. Und wir wissen auch, die Ausschüttung von den Glückshormonen ist eine ganz kurzfristige Sache. Ausgeschüttet und dann fertig. Jetzt steht da in dem Lexikon der Ethik, dass gemäss der Philosophen das Glück dort herrscht, wo alles menschliche Verlangen endgültig gestillt ist. Dort, wo man das hat, wo man verlangt. Aber das Lexikon schreibt weiter, dass es das Glück für den Menschen zwar vorstellbar, aber nicht erreichbar ist. Man kann uns vorstellen, glücklich zu sein, aber es nicht erreichen. Der Psychoanalyst Sigmund Freud hat mal bemerkt, die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten. Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten. Ich bin so froh, haben wir in der Bibel eine Botschaft, die dem widerspricht. Aber ganz viele Menschen erleben doch tief im Innersten genau diese Aussage. Man strebt nach dem Glück, nach dieser Freude und irgendeinmal kommt man an den Punkt, wo man muss sagen, ich habe es nicht erreicht. Ich denke an Amy Winehouse. Ich denke an Whitney Houston. Ich denke an Philip Seymour Hoffman. Das war ja einer, der hat 53 Filme abgedreht. Mega erfolgreich war in Hollywood. Hat sogar den Oscar gewonnen als bester Hauptdarsteller 2006. Auch Golden Globe Award und so weiter. Und dann am 2. Februar 2014 fängt ihn die New Yorker Polizei tot auf. Gestorben an einer Überdosis Heroin. Alles erreicht, so scheint es, und trotzdem nicht ganz glücklich. Ich möchte noch ein paar Namen vorlesen, die alle etwas gemeinsam haben. Tyler Perry, Walt Disney, Eminem, Michael Jackson, Elton John, Britney Spears, Tina Turner, Mike Tyson. Die haben etwas Gemeinsames. Ich kenne sie alle. Und ich denke, die meisten von euch kennen die Namen auch. Aber sie haben noch etwas gemeinsam. Die befinden sich alle auf einer Liste von berühmten Persönlichkeiten, die schon einen Selbstmordversuch hinter sich haben. Die Liste kann man im Internet googlen. Es ist eine unglaublich lange Liste. Ich habe jetzt einfach ein paar rausgegriffen, die ich denke, die kennen wir alle. Menschen, die erfolgreich sind, die in ihrem Bereich alles erreicht haben und trotzdem nicht die wahre Freude gefunden haben. Heute Morgen wollen wir einen Text miteinander anschauen, wo uns Jesus, der Schöpfer von Himmel und Erde, erklärt, wie wir denn zu dieser wahren Freude kommen können. Und die steht in Johannes 15, Vers 9 bis 11. Jetzt, wer die Bibel dabei hat, weil es ja ein Gottesdienst ist, darf sehr gerne die Bibel aufschlagen. In Johannes 15, Vers 9 bis 11. Johannes 15, 9 bis 11. Da steht, das ist eine Aussage von Jesus: Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Jesus beschreibt uns hier den Weg zu vollkommener Freude. Aber es ist ein Weg, den wir uns überhaupt nicht so vorgestellt haben. Jesus sagt, als erstes Mal ist es wichtig, in der Liebe von Jesus zu bleiben. Und wie bleiben wir in dieser Liebe von Jesus? Indem wir Gottes Gebot halten. Und woher führt das? Zu vollkommener Freude. Um das geht es dann am Schluss, um die vollkommene Freude. Aber interessant ist für uns jetzt natürlich, wie kommen wir denn zu dieser Freude? Und der umgekehrte Fall, was behindert die Freude? Wir fangen an im ersten Punkt, bleibt in der Liebe Jesu. Da steht, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Da ist Gott Vater, der liebt den Sohn, wie fest. Es ist noch schwierig, das zu beschreiben. Es ist ein innertrinitarisches Geschehen. Aber ich denke, wir sind uns einig, wenn ich sage, Gott, wo ja Gott der Liebe ist, liebt seinen Sohn unendlich fest. Und jetzt sagt Jesus, so fest wie der Vater mich liebt, so fest liebe ich euch. Unendlich fest. Jetzt die Gläubigen unter uns, für die ist die Aussage wahrscheinlich nicht so überraschend, wenn ich sage, Gott liebt dich. Gott liebt mich unendlich fest. Aber eigentlich ist das eine total nicht normale Aussage. Weil wo in dieser Welt finden wir einen Gott, der liebt? Finden wir so einen Gott bei den alten Ägyptern, bei den Babyloniern, bei den Persern, bei den Griechen, bei den Römern, bei den Germanen, bei den Hindus, im Buddhismus? Ist Manitou, Allah oder Krishna ein Gott der Liebe? Wo finden wir einen Gott der Liebe? Wir finden einen Gott der Liebe nur in der Bibel. Jesus liebt uns unendlich fest. Und die grösstmögliche Liebe, die man jemandem zeigen kann, ist die, dass man bereit ist, sogar für jemanden zu sterben. Das hat übrigens auch Jesus gesagt. Zwei Verse später, in Vers 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jesus Christus liebt uns unendlich fest. Fangen wir ganz von vorne an in der Bibel. Da schafft Gott die Welt und dann auch uns Menschen. Warum hat Gott uns Menschen geschaffen? Haben wir die Frage überlegt? Die einzige Antwort, die ich gefunden habe, ist die, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, einfach weil er das wollte. Aus Liebe. Aus Liebe zu uns. Gott hat uns Menschen überhaupt nicht nötig. Aber Gott hat uns wollen, weil er uns so fest liebt. Und weil Gott uns Menschen geschaffen hat, wir ein Geschöpf Gottes sind, sind wir Gott gegenüber verantwortlich, wie wir unser Leben gestalten. Wir haben aber eigene Wege gehen. Unabhängig von Gott leben. Und die Bibel nennt den Egoismus Sünde. Und die Konsequenz von unserem Egoismus ist nach Römer 6, 23 der ewige Tod. Der Lohn von der Sünde ist der Tod. Die ewige Trennung zu Gott. Aber Jesus liebt uns trotzdem. Und das finde ich so ein bisschen das Geheimnis. Gott liebt uns, obwohl wir ihn ignorieren. Und darum war Jesus bereit gewesen, alles zu tun, um die Beziehung zwischen uns und Gott wiederherzustellen. Und aus diesem Grund ist Jesus Christus ja nach Jerusalem gegangen und am Schluss am Kreuz auf Golgatha gestorben. was hat das Kreuz eigentlich für Jesus genau bedeutet? Der Tod am Kreuz hat zuerst mal für Jesus bedeutet, dass er seinen Körper hergegeben hat und man hat ihn ausgeiselt. Die Römer haben ihn ausgeiselt und römische Geisler, ich habe immer nicht herausgefunden, wie das Nomen genau heisst, Peitscher oder Ausgeisler, das war so eine Berufsgattung, die hat eigentlich nichts anderes gemacht, als die Leute auspeitscht. Man hat aber nur Nicht-Römer dürfen auspeitschen. Das war zu hart für die Römer. Sklaven hat man auspeitscht. Und so ist Jesus wie ein Sklave hergebunden worden und man hat ihn auspeitscht. Und so geübte Geißler haben die Haut vom Rücken können schälen. Das war extrem schmerzhaft. Schwache Personen sind bei so einer Ausgeißelung nicht selten schon gestorben. Dann hat man Jesus Christus eine Dornenkrone aufgesetzt. Extrem schmerzhaft. Und Jesus hat in dem Zustand, wo er schon sehr schwach war, durch die Auspeitschung, müssen das Kreuz tragen. Das nicht geschafft. Schon zu wenig Kraft gehabt. Auf Golgatha hat man Jesus dann die Hände durchbohren. Durch die Gelenke durch, die Füße durchbohren. Und hat ihn auf dem Boden angenagelt. Anschließend hat man das Kreuz aufgezogen und hat es reingestellt. Und in dem Moment sind bei den meisten Menschen, die man gekreuzigt hat, die Gelenke ausgerenkt. Kann man alles nachlesen auf Wikipedia, Kreuzigung. So ist Jesus Christus an dem Kreuz gehangen. Und ich habe auch gelesen, dass Menschen, die am Kreuz gehangen sind, unter furchtbarem Durst, rasenden Kopfschmerzen, heftigem Fieber und Angstzuständen gelitten haben. Vielleicht können wir das ein bisschen mitnehmen in die nächste Woche, wenn Karfreitag ist. Bei diesen 7 letzten Worten uns in Erinnerung halten, wie Jesus gelitten hat in diesem Moment. An diesem Kreuz, das sieht man eigentlich heute auf keinem Kreuz, wo man weder um den Hals hat, noch an der Wand hängt, hat es im Normalfall so einen Sitzpflock gehabt, auf dieser Höhe. Und zwar war es so, dass die am Kreuz gehangen sind, sich auf den Nägel haben müssen aufstützen, um können schnaufen. Und wenn man nicht mehr mögen, sich auf diesen Nägel aufzustützen, ist man in die Hängelage zurück, wo man nicht mehr können schnaufen, aber wir können sitzen, auf diesem Sitzpflock. Und so ist das ein Auf und ein Ab gewesen. Man ist abgesessen, nicht mehr schnaufen, bis man es nicht mehr ausgehalten hat. Und dann ist der Überlebenstrieb im Menschen wieder zur vollen Entfaltung gekommen. Und man hat sich wieder aufgestützt, trotz Schmerzen auf den Nägel, hat wieder schnaufen. Und so ist das ein Auf und ein Ab gewesen, manchmal mehrere Tage lang, bis man dann erstickt ist am Kreuz. Es ist niemand verblutet am Kreuz, man ist erstickt. Wenn man das hätte beschleunigen wollen, das wüsste jetzt die Bibelkenner unter uns, hat man die Beine gebrochen. Damit man sich nicht mehr aufstützen auf den Nägel mal. Hat man wieder 2 andere Verbrecher gemacht. Jesus war so schwach, dass er vorher gestorben ist. Jesus, für ihn hat also das Kreuz unglaubliche schmerzhafte Leiden bedeutet. Aber auch psychische Leiden. Allein gelassen von allen Menschen. Und auch allein gelassen von Gott. Am Kreuz schreit Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eins von diesen 7 Worten. Aussage aus Psalm 22. Gott, Vater, hat in dem Moment alle Sünden auf Jesus Christus gelegt. Und zwar alle Sünden von allen Menschen, von allen Zeiten. Weil Gott allwissend ist, hat Gott alle Sünden können auf Jesus legen, die passiert waren. Und auch diejenigen, die noch werden passieren. Gott hat meine Sünde in dem Moment auf Jesus gelegt. Und zwar diejenigen, die ich schon gemacht habe und auch diejenigen, die ich noch werde tun. Und so hat Jesus Christus die Sünde getragen. Aber Sünde trennt uns ja von Gott, vom Heiligen Gott. Und darum hat in dem Moment Gott Vater sich müssen entfernen von seinem eigenen Sohn. Jesus Christus ist also am Kreuz gehangen, nicht weil ihn irgendjemand in erster Linie angenagelt hat, sondern aus Liebe. Aus Liebe zu uns Menschen, der die Strafe trägt, die wir verdient haben, nämlich die Gottverlassenheit. Und Jesus stirbt für uns, das ist Liebe. Jetzt in einer Woche feiern wir, dass Jesus auferstanden ist, er lebt. Und der auferstandene Jesus macht uns jetzt ein unglaubliches Angebot. Die Vergebung von dieser Sünde, die er getragen hat und das Leben als Kind Gottes. Und ich möchte zum Abschluss von dieser Vortragsreihe diesen Schritt, wie man zu einem Kind Gottes wird und die Vergebung von der Sünde bekommt, verdeutlichen, wenn ich das auch in der Lager mache, bei den Teenagern, mit 3 T-Shirts, die mir auch mal ein Teenager gemalt hat, vor vielen Jahren. Und zwar ist es so, dass wir Menschen von Geburt an alle so ein T-Shirt anhaben. Ich habe es nie gewaschen in den letzten 10 Jahren. Es ist so, wie unser Leben halt auch ist. Dreckig, sündig. Gewisse von uns haben vielleicht ein bisschen weniger Sünde gemacht, andere sind eher so wie ich gewesen bin. Ein bisschen mehr. Sünde. Eigentlich wissen wir tief im Inneren ganz genau, was nicht richtig ist. Vor Gott. Und die Bibel sagt uns, in diesem Zustand können wir vor Gott nicht bestehen. Wir sind nicht genug gerecht. Und jetzt ist Jesus Christus gestorben und verstanden, um es zu ermöglichen, dass wir diese Sünde ihm bekennen können. Ich denke immer wieder, unglaublich, was eigentlich von uns verlangt wird. Offenlegen. Zugeben. Nicht mehr. Wir müssen nichts schaffen daran, dass die Sünde weggeht. Wir müssen nicht nach Santiago de Compostela pilgern oder was auch immer unternehmen. Wir müssen nicht x verschiedene Gesetze einhalten. Wir müssen nicht um einen viereckigen Block pilgern. Das Einzige ist zugeben, ja, ich bin schuldig vor Gott. Jesus, vergib du mir, dass ich gelogen habe, gestohlen habe, geflucht habe, dass ich in Gedanken jemanden umgebracht habe, dass ich beneidisch war, was auch immer, vergib du mir. Und Jesus sagt, die Bibel sagt uns, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir bekennen, dann vergeben. Und dann in dem Moment macht uns das Blut von Jesus, das vergossen worden ist am Kreuz auf Golgatha, total rein. Super. Also eigentlich müsste es ganz weiss sein. Aber und jetzt dürfen wir den auferstandenen Jesus Christus in einem Gebet als Herr in unser Leben aufnehmen. Und dann kommt Jesus Christus in dem Moment durch den Heiligen Geist in unser Leben. Und macht unser Leben total farbig. Ich finde das T-Shirt schön. Ich habe nicht genau den Auftrag gegeben, mach es farbig. Ich habe einfach gesagt, schreib noch Jesus auf das letzte T-Shirt und zieht das. Und denkt, noch ein schön verzieren, ist ja schön mit Jesus zu leben. Genau so ist es. Klar, es ist nicht immer gleich gelb. Manchmal ist es auch ein bisschen dunkel und schwierig. Aber Jesus füllt unser Leben aus und gibt uns Sinn. Und wahre Lebensfreude, die nie vergeht. In dem Moment werden wir zu einem Kind Gottes. Alle aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gaben das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Ich möchte heute Morgen die Frage stellen: Möchtet ihr eine Beziehung mit Jesus? Wir werden heute Morgen auch wieder die Gelegenheit anbieten, die Beziehung mit Jesus anzufangen. Genau diese drei Schritte offenlegen, Jesus annehmen. Und in dem Moment kommt Jesus ins Leben und wir sind uns in dem Moment der Liebe von Jesus so richtig bewusst. Und jetzt heisst es hier, bleibt in meiner Liebe. Wer das erlebt hat, wie gross die Liebe ist, die Jesus für uns hatte, am Kreuz auf Golgatha, der denkt jetzt vielleicht, das ist ja logisch, dass wir in dieser Liebe bleiben. Die ist ja so immens gross. Naja, aber wie genau bleiben wir denn in dieser Liebe? Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Jesus sagt hier, wenn ihr tut, was ich für euch möchte, bleibt ihr in dieser Liebe. Wer verliebt ist oder geheiratet und verliebt, der weiß doch ganz genau, die Liebe vom Gegenüber muss man hören. Aber wenn man sie nur hört, ist es irgendwie auch nichts wert. Genau darum geht es hier. Wir können Jesus 100-mal sagen, ich liebe dich. Und das ist auch wunderbar. Wir können das singen. Du bist das Höchste meines Lebens und so. Aber wenn das nicht durch unsere Taten umgesetzt wird, sind wir eigentlich Heuchler. Ich habe mir lange überlegt, soll ich das T-Shirt auch noch zeigen, wenn ich manchmal den Teenager zeige, jetzt mache ich es spontan. Heuchler. Gut, ich tue es wieder weg. Ich habe hier kein Teenager, oder nicht viel. Oder wenn wir einfach nur so tun mit den Worten, aber wir leben gar nicht so, wie es Jesus möchte, sind wir eigentlich Heuchler. Das ist das griechische Wort, das kann man auch übersetzen mit Schauspieler, Hypokrites. Einfach so tun, reden und nicht leben. Also was möchte Jesus von uns, was wir tun, um ihm unsere Liebe zu zeigen? Das steht Ganz einfach in Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Da steht: Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus sagt, es gibt zwei Gebote, die man einhalten soll. Erstens, Gott lieben über alles, mit ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und auch noch den Nächsten. Jetzt, wie zeigen wir Gott unsere Liebe? Ja, ich mache es immer wieder den gleichen Vergleich. Ich sage, überlegen wir doch mal, wie wir die Liebe am Ehepartner zeigen. Oder einem anderen Mensch. Liebe zeigt sich mal darin, dass man miteinander ein Gespräch hat. Dass man redet miteinander. Verliebte reden mega viel. Ich kann mich gut erinnern, als ich in Riechen gewohnt habe, haben wir einen Mitbewohner gehabt, also nicht den Patrick, der ist auch bei uns, aber dass jetzt nicht Gerüchte auftauchen. Also wir haben mal zusammen gewohnt, ein paar Jahre. Und da haben wir einen Mitbewohner gehabt, war auch nicht der David Jani, falls du denkst, dass ich gerne, er kommt ja dann auch bald predigen, er hat auch mit uns zusammen gewohnt. Es war ein Vierter, der unbekannt ist, kein Theologe. Und der, so einfach, dass kein Gerücht entsteht. Und der vierte Mitbewohner steht eines Winters abends vor der Tür draussen, vis-à-vis von ihm, wahrscheinlich schöne Frau, hat sie nicht mehr so im Kopf. Er ohne Jacke steht er dort vor dran. Und ich sage noch so, komm mal heim vom Einkaufen, vom Migros. Und frage, kommt doch rein, da bist du warm. Sagt er, nein, ist schon gut. Stundenlang hat er gegeben, am nächsten Tag war er, glaube ich, krank gewesen. Das ist Liebe. Die Angst, die Person, wenn ich sie einlade, sagt nein, und dann ist das Gespräch vorbei, hindert es, dass man reingeht. Oh, wie häufig erlebe ich das, fahren zwei von der Gemeinde heim mit dem Velo, kommt Kreuzung, wo man sich verabschieden sollte. Steht man her und redet noch stundenlang. Liebe, red! Und wenn wir Gott lieben und ihm unsere Liebe zeigen wollen, dann reden wir auch mit ihm. Durchs Gebet. Klar, es geht nicht nur darum, dass wir mit Gott reden. Ein Gespräch lebt auch davon, dass Gott zu uns reden darf. Und Gott redet zu uns durch sein Wort. Wort Gottes. Durch die Bibel. Und wenn wir mit Gott reden, durch das Gebet und auf sein Wort hören, durch die Bibel, dann kommt es zu einem Dialog, zu einem Gespräch. So zeigen wir Gott unsere Liebe. Klar, ein weiterer Aspekt ist auch, dass wir Gott nicht verletzen wollen durch unser Verhalten. Wir können ihn so schnell verletzen im zwischenmenschlichen Bereich. Und das tut weh und gegenüber. Und wir wollen doch die Personen, die wir gerne haben, nicht verletzen. Jetzt, wenn wir Gott lieb haben, dann wollen wir ihn doch auch nicht verletzen. Und wir verletzen Gott, indem wir sündigen. Ich weiss nicht, was dir in eurem Kopf für Gedanken hat bezüglich der Sünde im Sinn von Gott, wo das nicht von mir und das will er nicht und so, alles die Einschränkungen und mühsam. Wenn wir sündigen, fragt Jesus uns nicht, warum hast du das gemacht? Wisst ihr, was die Frage ist, die Jesus uns stellt, wenn wir sündigen? Gesündigt haben. Es ist die Frage, die Jesus an Petrus gestellt hat, nachdem er eine unglaublich grosse Sünde gemacht hat. Dreimal hat er Jesus verleugnet und beim letzten Mal hat er sich sogar verflucht, wenn er Jesus kennen würde. Und Jesus nimmt ihn eben raus. Und jetzt sagt er nicht, Petrus, wie hast du nur können? Ich bin so enttäuscht von dir. 3 Jahre lang sind wir unterwegs gewesen und nicht so etwas. Jesus nimmt ihn eben raus, fragt ihn eine Frage. Petrus, liebst du mich? Und das zweite Mal, Petrus, liebst du mich? Und das dritte Mal, Petrus, hast du mich lieb? Das ist genau die Frage, die Jesus uns stellt, nachdem wir gesündigt haben. Hast du mich noch lieb? Und darum, wenn wir gesündigt haben, bitten wir um Vergebung und sagen, ja, Jesus, ich habe dich noch lieb, vergib du mir. Und dann noch ein vierter Punkt. Natürlich zeigen wir die Liebe zueinander auch, indem wir Sorge haben zueinander und einander auch etwas Gutes tun. Also wenn mir jemand ganz gute Schocke schenkt, ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber so Praline Liebes, dann denke ich, wow, Liebe geht durch den Magen. Und genauso ist das auch bei Jesus. Was wir seinem Lieb, seinem Körper zu lieb tun, tun wir seinem Kopf zu lieb. Jetzt, wenn Debbie denkt nicht manchmal, ja, den Kopf von Matthias habe ich ja gern, der Körper ist ein bisschen mühsam. Da denkt sie nicht, oder? Sie sagt zurück zum ganzen Matthias. Jetzt bei Jesus ist es so, dass der Kopf, der ist leider nicht sichtbar, aber der Leib von Jesus ist sichtbar. Das ist gemeint. Der Leib Christi. Und jetzt ist es so, alles, was wir der Gemeinde von Jesus zu lieb tun, tun wir letztlich Jesus zu lieb. Und so zeigen wir unsere Liebe. Liebe geht durch den Magen. Ich möchte darum auch ganz, ganz herzlich danken, was ich hier in dieser Gemeinde so unglaublich investiere. Die jeden Abend da waren. Diejenigen, die auch sonst während dem Jahr am Mittwochabend, am Sonntagmorgen einfach da sind und mittragen und mitleiden und mitbeten und mitkämpfen. Herzlichen Dank. Klar, danke ich auch denen, die noch irgendetwas sonst auch machen. Jungschi oder jetzt Kids Point oder wie auch immer. Das ist wunderbar. Einfach hier dabei sein. Und jetzt möchte ich, dass wir an dieser Stelle ein bisschen selbstkritisch werden. Und uns überlegen, wie gross ist denn jetzt eigentlich meine Liebe, die ich zu Jesus habe? Wie sieht es aus mit meiner persönlichen Gemeinschaft mit Jesus? Gebet und Bibel lesen. Und ganz ehrlich, wir haben Zeit zum Beten und Bibel lesen. Wir alle. Ein Kapitel in der Bibel zu lesen, braucht für einen geübten Leser 5 Minuten. Das Gebet kann man sich selber einteilen. Aber man hat doch Zeit dafür. Die Frage ist, ob man die Zeit sich auch nimmt. Ob einem Jesus so viel wert ist, dass man auch Zeit mit ihm verbringen will. Bezüglich der Sünde. Gibt es Sünden, die ich im Leben dulde? Und ich Jesus wehtue? Wenn das der Fall ist, weiss das jeder Gläubige ganz genau, ob er Sünde im Leben hat oder nicht. Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist in uns. Immer wieder darauf herzuweisen, dass da etwas ist, was uns behindert. Und wie sieht es aus mit der Liebe zur Gemeinde? Einfach ganz selbstkritisch sein. Wie sieht meine Liebe zur Gemeinde, zum Lieb von Jesus aus? Fehle ich da sehr viel? Ist mir das irgendwie nicht so wert? Wenn wir diese Frage ganz klar mit Ja müssen beantworten, dann möchte ich heute Morgen ganz klar auffordern, zurück zur ersten Liebe zu kommen. Jesus hat einst den Brief geschrieben an Ephesus und jetzt schreibt er, ich habe gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Deshalb tue Buße, also kehre um und tue wieder die ersten Werke, die du getan hast. Und das möchte ich heute Morgen auch tun, auffordern. Wenn wir merken, es hat sich irgendetwas zwischen uns und Jesus eingeschlichen, die Liebe ist nicht mehr so ganz da. Es kann sein, dass man einfach müde geworden ist im Glauben. Es kann sein, dass man Sünde hat angefangen zu dulden. Es kann sein, dass man enttäuscht worden ist durch andere Gläubige und darum keine Liebe mehr hat zur Gemeinde. Dann bitte ich heute Morgen, tue Buße, also kehre um, könnte man auch übersetzen. Kehre um zu Jesus, zu dieser ersten Liebe. Jesus liebt uns unendlich fest, bleibt in meiner Liebe. Wieder zurück zur Liebe. Vor 2 Wochen haben wir auch so eine Veranstaltung gehabt wie die hier. Da bleibt ein Mann sitzen, der ist sehr treu in der Gemeinde am Gebetsabend. Wir haben das Gespräch dann zusammen geführt und dann sagt er, ich muss bekennen, mir ist etwas wichtiger geworden als Jesus. Der Fernseher. Ich bin sehr bewegt, dass Jesus ihm das aufgezeigt hat, dass da etwas wichtiger geworden ist. Das war ein ganz kurzes Gespräch, 2 Minuten. Er sagt, Jesus, es tut mir leid, dass mir das wichtiger geworden ist. Ich möchte, dass du wieder das Wichtigste in meinem Leben bist. Amen. Vielleicht noch 2, 3 Worte mehr. Und dann habe ich auch noch gebetet. Und so wieder ganze Sache machen mit Jesus. Der zweite Teil von diesem Doppelgebot, das betrifft den Nächsten. Der Nächste ist der neben einem sitzt. Der Nächste ist eben der, der einem am Nächsten ist. Der Ehepartner, die Kinder, die Eltern, die Geschwister, die Nachbarn, die Arbeitskollegen oder eben auch die in der Gemeinde. Und jetzt heisst es, wir sollen den Nächsten lieben, wie wir uns selber lieben. Das ist gar nicht so einfach. Weil der Nächste ist eben der Nächste. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, der andere da, vielleicht neben uns oder hinter uns oder bei uns daheim. Das ist der, weißt du, wenn der nicht so würde tun, würde es mir einfach fallen, ihn zu lieben. Aber der verletzt mich. Und es ist so wie ein Geheimnis, so eine mathematische Formel. Je näher uns jemand ist, desto mehr tut es weh, wenn er uns verletzt. Und das ist so mühsam. Und dann werden wir verletzt von anderen, von denen, die wir es gerade am wenigsten erwartet hätten. Von denen, die wir uns am meisten Annahme wünschen würden. Und jetzt sind wir verletzt worden. Und was fordert die Bibel jetzt von uns? Vergebung. Die Bibel hat eine einzige Botschaft, vergeben. Jetzt denken wir vielleicht, ja, vergeben kann ich schon, aber nicht vergessen. Oh, wie häufig höre ich das auch gerade in der Gemeinde. Vergeben heisst noch nicht vergessen. Oh, was heisst vergeben für Gott? Der allwissende Gott hat meine Sünde so vergeben, dass er sie ins tiefste Meer versenkt hat. Eurer Schuld und Sünde will ich nie mehr gedenken, spricht der Herr. Das ist für mich etwas, was in meinem Kopf nicht ganz zusammenpasst. Der allwissende Gott vergisst. Unglaublich. Und jetzt heißt es in Epheser 4, 32, wie Gott euch vergeben hat, vergebt einander. Das ist die Umkehrung vom Vater unser, wo wir ja auch beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und nachher sagt er bei Epheser 4, 23, und wie Gott euch jetzt vergebt, vergebt auch den anderen. Das heißt, vergeben im biblischen Sinn heißt loslösen. Wir sind leider nicht so gut, dass wir vergessen können. Aber wir können uns entscheiden, nicht mehr gedenken. Und wenn jemand irgendeinmal mal etwas, was jemand einem anteilt, wieder vorholt, ist das ein Beweis dafür, dass man noch nicht wirklich vergeben hat. Wenn man sich wieder daran erinnert. Will daran erinnern, bewusst. Und schaut, ich bin ja ein Mensch und ich erlebe ganz viele, die mir wehtun. Immer wieder. Und gerade wenn man so im Moment ist, wo man verletzt worden ist, und jetzt als Gläubiger, sogar als Pastor, dann kennt man ja die Bibel mega gut und dann fängt man an zu suchen, wo gibt es noch einen Grund, dass man jetzt nicht vergeben muss. Oh, wie manchmal habe ich geforscht in Gedanken. 1. Mose 1, gibt es nicht irgendeinen Grund? Doch, da gibt es vielleicht noch ein Hintertürli. Und ich bin immer wieder zum Schluss gekommen, es gibt kein Hintertürli. Die einzige Botschaft, die Gott uns gibt, ist, vergeben, wenn man verletzt worden ist. Hat das eine ist ausgeführt in einer Predigt, kommt einer zu mir und sagt, Matthias, ich habe dir einen Grund, warum du nicht musst vergeben. Ich sage, jetzt bin ich gespannt. Da 3 Jahre Bibelschule gemacht, denkt, vielleicht hat er etwas mehr als ich erfahre in dieser Zeit. Und dann sagt er mir, es gibt einen Grund und das ist dann, wenn dich jemand verletzt und etwas sagt, was er recht hat. Den musst du nicht vergeben, sondern danken. Ich denke, ja, super. Nicht gerade das gewesen, was ich hören wollte. Und er ist noch cool, direkt so. Und er sagt, weißt du, das ist dann wie ein Chirurg, der tut einem weh. Ich habe gerade meine Weisheitszähne rausoperieren lassen vor 6-7 Wochen. Das tut weh, aber gut am Schluss. Und so gibt es Menschen, die verletzen uns zu unserem Besten. Und das geht es mir jetzt hier nicht. Ich möchte über das reden, was ich Menschen verletze, wo wirklich nicht richtig ist. Und dort ist die Aufforderung zu vergeben. Wenn ihr auch Weltmeister seid drin, Ausreden zu suchen wie ich, möchte ich heute ermutigen, die Entscheidung zu treffen, zu vergeben. Warum? Ich bin jetzt noch nicht so lange Pastor, aber genug lang, um festzustellen, dass Menschen, dass Gläubige, die nicht vergeben können, verbittern. Totale Freudlosigkeit plötzlich empfinden, im Glauben, im Leben allgemein. Warum? Weil sie irgendeine Aussage gehört haben, wo so ein Keim aufkam von der Verbitterung. Darum heute am Morgen die Aufforderung. Lieb deinen Nächsten heisst auch, vergib, wo er an dir schuldig geworden ist. Sonst kommt es zur Freudlosigkeit. Und jetzt kommen wir eben zum Abschluss, zum letzten Punkt. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Wenn wir Gott unsere Liebe zeigen, als Reaktion darauf, dass er uns ja zuerst seine Liebe gezeigt hat. Und wenn wir die Liebe auch weitergeben, die Gott in uns geschenkt hat, dann erleben wir riesige Freude. Wenn wir das nicht tun, wenn wir eben so unvergebend auch zulassen, kommt es zu einer Verbitterung und zu einer Freudlosigkeit. Jesus möchte uns seine Freude schenken, also seine Freude, die unsere Freude vollkommen macht. Das ist nicht eine x-beliebige Freude an irgendetwas. Ich habe eine Lieblingsmannschaft im Fußball. Das ist GC. So sind Kinder auf meine Frau, versteht das bis heute nicht, wie man als Westschweizer für GC sein kann. Aber es war einfach die beste Mannschaft in meiner Kindheit. Und jetzt haben sie gerade die letzten Wochen 2 schwierigere Spiele gehabt. 11-10 und trotzdem verloren. St. Gallen, Basel hat mir sehr wehgetan. Ist jetzt meine Freude nicht mehr da? Bin ich jetzt total unglücklich und depressiv? Nein, natürlich nicht. Also die Freude, was hier darum geht, ist nicht eine Freude an irgendetwas in dieser Welt. Wir sind vor einigen Wochen auf die Straße gegangen, vor Weihnachten, haben die Menschen gefragt, seid ihr glücklich? 80-90% haben gesagt, ja, wir sind glücklich. Ich habe gefragt, warum seid ihr glücklich? Ja, es schneit gerade. Nächste Frage, und was ist, wenn der Grund von eurem Glück nicht mehr da ist? Niemand mehr eine Antwort gewusst. Warum sind wir glücklich? Wegen dem oder dem? Und was ist, wenn das nicht mehr da ist, dann sind wir halt nicht mehr glücklich. Die Freude, die Jesus uns möchte geben, ist eine Freude, die nicht vergeht. Es ist letztlich Freude an Jesus. Die Bibel ist voll von dieser Freude. Wir haben es gestern schon gelesen, Psalm 16, Vers 11. Du, Gott, zeigst mir den Weg, der zum Leben führt, und wo du bist, hört die Freude nie auf. Das ist die Freude. In Jesus die Freude bei Gott. Jetzt die Philosophen haben gemeint, man kann die Freude nicht erreichen. Was würde das bedeuten, wenn sie recht hätten? Das würde bedeuten, dass das Verlangen, das wir in uns haben, nach Freude, nach Glück, zu gross ist und man einfach das Verlangen muss erniedrigen. Jesus sagt, unser Verlangen nach dieser Freude ist nicht zu gross, eher sogar zu klein. Wir begnügen uns eher sogar mit zu wenig als mit zu viel. Der C.S. Lewis möchte ein Zitat von ihm vorlesen. Wenn wir die kühnen Versprechen einer Belohnung und die fantastischen Aussichten auf Lohn in den Evangelien betrachten, scheint es, als ob unser Herr unsere Sehnsüchte nicht als zu stark empfindet, sondern als zu schwach. Wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Der Vergleich, den C.S. Lewis macht, ist hier mit einem Kind in einem Elendsviertel. Strassenkind. Und es probiert immer noch bessere Matschkuchen zu kochen, backen. Weil es nicht weiss, wie es wäre, Ferien am Meer zu haben, mit einem wunderbaren Strand. Und dort, oder? Das ist der Vergleich. Und er sagt, wir Menschen sind genau sättige Geschöpfe. Wir meinen, Sex, Ehrgeiz, Alkohol, und ich kann ergänzen mit noch vielem anderem, das ist das, was uns wahres Glück bringt. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir merken, nein. Schaut, wir Menschen sind alle so wie ein Berliner, der von Geburt an die Gonfi fährt. Das Beste. Und wir probieren, die Gonfi in uns reinzudrücken. Und wir suchen die Gonfi im Sex, im Alkohol, in den Drogen, in Sportart, als Käse, in wirtschaftlichen Erfolg und wo auch immer. Und wir merken, das Loch wird gar nicht grösser. Wird gar nicht kleiner, es wird grösser. Es ist so, wie wenn man Meerwasser trinkt. Salzwasser trinkt. Es tut den Durst nicht löschen. Es tut ihn vergrössern. Ich habe das Beispiel mal gemacht mit Teenager. Ich mache es nie mehr. Ich habe einem Teenager ein Glas gegeben mit Salzwasser. Und er gesagt, so, du hast sicher Durst, trink das. Und er hat das Gesicht nicht verlieren von seinen Mitkollegen und hat das ganze Glas getrunken. Ich habe dann herausgefunden, dass man ein Programm Salz, glaube ich, irgendwie Deziliter muss trinken. Und der ist den ganzen nächsten Tag am Kotz. Also, er hat gesagt, oh, das mache ich nie mehr. Salzwasser löscht den Durst nicht. Es macht übel. Und genau das haben die berühmten Personen, die ich am Anfang aufgezählt habe, erlebt. Sie haben probiert, Erfolg, Erfolg, Erfolg und am Schluss. Jesus Christus möchte uns die Gunfe geben, die Freude, die es sich lohnt, dafür zu leben. Jetzt, wie zeigt sich die Freude ganz konkret in unserem Leben? Das ist noch schwierig, das zu beschreiben. Auch wieder ein Vergleich. Habt ihr schon mal probiert, jemandem zu erklären, wie es war, wo ihr das erste Mal richtig verliebt war? Wie das Gefühl schön ist. Oder dann fängt man an und sagt, das ist ein wunderbares Gefühl. Dann sagt die andere Person, ja, aber sag mir noch ein bisschen, wie ist denn das gewesen? Ja, ich hatte so Bauchweh gehabt. So, ich hatte keinen Hunger mehr gehabt. Ich war total arbeitsunfähig gewesen, weil ich nur noch an die Person denken konnte. Denkt die andere, ja, genau, das wollte ich auch. Nein, natürlich nicht. Und so ist das mit dieser Freude auch. Wenn man sie beschreibt, denkt der eine oder andere vielleicht, ja, nein, ja. Wollte ich die Freude wirklich? Aber wenn man es erlebt, dann, oh. Und ich kenne Menschen, die haben diese Freude. Lebensfreude, die nie vergeht. Das sind Menschen, die haben einfach auch eine innere Zufriedenheit. Egal was passiert, innere Zufriedenheit. Wir müssen nicht immer motzen über alles, was passiert. Die in Bern, die da auf dem Arbeitsplatz, der Chef, die in der Gemeinde, die Leitung und so. Oder das ist so typisch im Menschen hineingelegt. Man ist immer ein bisschen am Rebellieren und am Motzen, stammtischartig am Umschlagen. Aber Menschen, die Freude haben, können einfach sagen, ja, haben eine innere Zufriedenheit und eine lebensbejahende Haltung. Einfach auch dankbar sein für den Platz, den Gott einem hergestellt hat. Und auch ein Ja hat zu den Situationen, wo man drin ist. Egal, wie schwierig die sind. Ich möchte zusammenfassen. Jesus Christus beschreibt uns hier, wie wir zu wahrer Lebensfreude kommen. Und der Weg ist vielleicht sehr erstaunlich für uns. Der Weg ist uns zuerst mal bewusst werden, wie die Liebe von Jesus genau aussieht. Wie unendlich fest Gott uns lieb hat, dass er eine Beziehung mit uns möchte. Dass er sogar bereit ist, zu leiden und zu sterben. Schlimmstmögliche Qualen auf sich zu nehmen. Das tat Jesus für mich, für dich. Und wenn wir uns dieser Liebe bewusst werden, sollen wir in dieser Liebe leben. Also das heisst, die Liebe reflektieren. Gott ist die Sonne, wir der Mond und wir reflektieren die Liebe. Und zwar reflektieren wir die Liebe mal zurück zu Gott. Das zeigen wir dadurch, dass wir mit Gott im Gespräch sind, dass wir ihn nicht verletzen wollen, dass wir eine grosse Liebe auch zu seinem Lieb zeigen, zu der Gemeinde. Und wir reflektieren die Liebe zum Nächsten. Gerade auch zu dem, was manchmal ein bisschen schwierig tut, uns verletzt, indem wir ihm mit Gottes Hilfe aus seiner Kraft vergeben. Und dann verspricht uns die Bibel, das ist ein Versprechen, dass dann die Freude vollkommen wird in unserem Leben. Und die Freude, die ist in dem Leben mega umkämpft. Wir müssen kämpfen, einander zu lieben und so und Gott zu lieben. Aber eines Tages wird die Liebe nicht mehr umkämpft sein. Das ist in der Ewigkeit. Liebe, die nie vergeht und immer grösser wird. Und so möchte ich heute am Morgen die Einladung aussprechen, wer diese Freude auch möchte haben. Und weiss im Moment, ich habe diese Freude überhaupt nicht. Der ist eingeladen, noch ein Moment sitzen zu bleiben und heute Morgen diese Freude anzunehmen. Jesus ins Leben aufzunehmen, der, der uns diese Freude möchte ermöglichen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank für deine unendliche Liebe, die du uns bewiesen hast am Kreuz auf Golgatha. Unglaublich. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir uns dieser Liebe immer wieder bewusst werden. Jeden Sonntag, wenn wir zusammenkommen, immer wenn wir in deinem Wort lesen, zeig uns deine Liebe. Schenk uns auch eine emotionale Ergriffenheit, gerade auch vielleicht denen, die ein bisschen mehr so sind wie ich, rational. Dass wir deine Liebe spüren können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, deine Liebe auch weiterzugeben. Können zu reflektieren, sodass wir diese Freude unendlich in unserem Leben auch erleben. Und ich bitte dich jetzt für Menschen, die im Moment müssen sagen, ja, die Freude überhaupt nicht. Schenk den Mut, einen Schritt zu gehen auf dich zu, sich deiner Liebe bewusst zu werden, die anzunehmen und dann die Freude auch wirklich zu erleben. Amen. Wir singen jetzt ein Lied. Das Lied, das wir jeden Abend gesungen haben. Und ich möchte, dass man heute dazu aufsteht, zu diesem Lied. Und wenn jetzt jemand sagt, genau das ist im Moment mein Zustand, dann kann er doch das Lied als ein besonderes Gebet auch mitsingen. Vielleicht auch sichtbar Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, ja, hier bin ich, komm, ich brauche dich.